Strategisches Denken, das ist ein großer Begriff. Professor Peter Geiß lehrt Geschichtsdidaktik an der Universität Bonn, beschäftigt sich also damit, wie man Geschichte unterrichtet. Mit ihm spreche ich darüber, was strategisches Denken ist, warum es wichtig ist und wie man es erlernen kann. Ich bin Bettina Westring, Projektleiterin der Friedrichs-Stiftung und habe in den vergangenen Monaten mit Professor Geiß und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Viktor Söll an Red Zone gearbeitet, unserem Planspiel für den Geschichtsunterricht in der Oberstufe. Professor Geiß, bitte eine kurze Definition. Was ist strategisches Denken?
Strategisches Denken beschäftigt sich mit der Abwägung von Zielen und Handlungsmöglichkeiten in politischen Entscheidungssituationen, vorwiegend im Bereich der internationalen Beziehungen.
Wann ist ein Gedanke strategisch?
Ich glaube, das Strategische macht aus, dass diese Gedankenführung besonders bewusst vorgenommen wird. Also gründliches Überlegen, Ausleuchten möglichst aller Szenarien, die wir erkennen können in einer bestimmten Situation und sehr sorgfältige Befassung mit den Mitteln und den Grenzen dieser Mittel, über die wir in einer bestimmten Situation verfügen.
Hat strategisches Denken von vornherein eine moralische Dimension?
Nein, strategisches Denken kann sehr machiavellistisch gedacht werden und das wäre eine Form des strategischen Denkens, die wir im Geschichtsunterricht so sicher nicht vermitteln wollen, sondern wir wollen ja in einem demokratischen Geschichtsunterricht eine wertegeleitete Form des strategischen Denkens vermitteln. Da geht es also darum, ausgehend von bestimmten Wertvorstellungen, also etwa dem Wert des Friedens, dem Wert der Freiheit, dem Wert der Menschenrechte, zu überlegen, wie können wir diesen Werten bestmöglich in einer bestimmten historischen Situation zur Durchsetzung verhelfen. Es ist also ein Zusammendenken von Zielen, die in einer demokratischen Gesellschaft, meine ich, ethisch durchaus geerdet sein sollten. Das sind nicht beliebige Ziele. Und eben Möglichkeiten und Rahmenbedingungen.
Warum sollten Schülerinnen und Schüler das lernen?
Weil in einer demokratischen Gesellschaft Außenpolitik und Sicherheitspolitik nicht einfach nur eine Domäne von Regierungen sein können. Diese Konzepte müssen ja Mehrheiten finden in den Gesellschaften. Und die Gesellschaften müssen, um sich zu diesen Konzepten zu positionieren, die auch verstehen können. Das heißt, die müssen selber strategisch denken können. Nicht in allen Verästelungen, wie das die Expertinnen und Experten und auch die Entscheidungseliten tun müssen, aber doch in Grundzügen. Also eine gute demokratische Außen- und Sicherheitspolitik zeichnet sich meines Erachtens dadurch aus, dass sie sich den Bürgerinnen und Bürgern erklärt. Und das hat zur Voraussetzung wiederum, dass die Bürgerinnen und Bürger, und das sind eben bald auch die heutigen Schülerinnen und Schüler, dass die in die Lage versetzt werden, Grundzüge des strategischen Denkens auch nachzuvollziehen.
Was ist das Planspiel Red Zone?
Das Planspiel Red Zone geht zurück in die Lage 1946-47 und versetzt sich gegenüber Europa mal in so eine Außenperspektive. Also wir versuchen in diesem Planspiel den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, Europa mal mit einer amerikanischen Brille zu betrachten, soweit das möglich ist. 1946-47 bietet sich deswegen an, weil die amerikanische Strategie gegenüber der Sowjetunion, das betrifft nicht nur, aber sehr stark Europa, weil diese amerikanische Strategie damals noch offen war. Das war noch nicht ganz ausbuchstabiert und das macht die Situation so interessant. Also wir erleben damals im Grunde die Herausbildung einer transatlantischen Sicherheitsordnung, die in dieser transatlantischen Dimension eigentlich bis heute besteht, also über den Kalten Krieg hinaus. Und jetzt ist unsere Frage natürlich, wie lange wird sie weiter bestehen, in welcher Form wird sie weiter bestehen. Und auch diese Gegenwartsfrage, die wir jetzt nicht explizit in das Planspiel integriert haben, die macht diese Thematik 1946-47 besonders interessant, weil wir gewissermaßen back to the roots gehen, wir gehen an den Anfang einer Entwicklung, von der wir jetzt nicht wissen, ob sie weitergeht.
Ist es leichter für Jugendliche, sich mit einer solchen Situation zu befassen und dabei strategisch denken zu lernen, wenn sie eine amerikanische Brille aufhaben, als die ihres eigenen Landes?
Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Akteur, der 1946, 47 Handlungsmöglichkeiten substanzieller Art hatte, das sind die USA. Deutschland existiert nicht als staatliches Gebilde. Andere europäische Länder wie etwa Frankreich sind durch den Zweiten Weltkrieg massiv geschwächt, sind mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, können keinesfalls eine globale Führungsrolle beanspruchen. Die hat auch Großbritannien ist natürlich durch den Zweiten Weltkrieg massiv in Mitleidenschaft gezogen durch diese schwere Prüfung in der Auseinandersetzung mit NS-Deutschland und seinen Verbündeten. Und es sind eigentlich nur auf der westlichen Seite nur die USA da, die wirklich diese gestaltende Rolle einnehmen können.
Warum sollten Lehrkräfte das Planspiel Red Zone spielen?
Ich glaube, also Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern sollten das spielen oder können das spielen als eine Option, weil wir hier eine Entscheidungssituation haben, die sehr viel immer noch mit uns zu tun hat. Also es geht ja um die Entstehung einer letztlich westlichen Form von Sicherheitsarchitektur, die vielleicht auch teilweise exklusiv war. Denn wenn wir den Kalten Krieg als Erfolgsgeschichte des Westens betrachten, dann lassen wir ja immer weg die Stellvertreterkriege zum Beispiel. Dann lassen wir die Bereiche weg oder Lateinamerika, wo der Kalte Krieg sehr brutal und sehr blutig war. Also wir müssen da immer aufpassen, dass wir das nicht zu sehr in so einer rein europäischen Perspektive wahrnehmen. Aber für uns war das eine Erfolgsgeschichte. Also für uns hier im westlichen Europa war das eine Erfolgsgeschichte und wir gehen da zurück an den Anfang dieser Erfolgsgeschichte und machen uns klar, das war nicht vorgezeichnet. Also das war keine Geschichte, die notwendigerweise so stattfinden musste.
Ist das der Unterschied Ihres Ansatzes zum herkömmlichen Geschichtsunterricht? Dass man mehr darüber redet, was hätte sein können?
Ich glaube, dass der herkömmliche Geschichtsunterricht das auch immer schon macht. Also eine Geschichtslehrerin hat mir mal gesagt, die Frage, was wäre, wenn, ist ahistorisch und das halte ich für falsch. Also die Frage, was wäre, wenn, die ist immer dabei, wenn wir im Fach Geschichte und auch in der Geschichtswissenschaft über Ursachen und Folgen nachdenken. Wir müssen immer uns eine Welt vorstellen, wenn wir nach der Bedeutung eines Faktors, zum Beispiel Bedeutung des Faktors USA, um mal was ganz Großes zu nehmen, nach 1945 für Europa, dann ist diese Frage ja nur dann beantwortbar, wenn wir uns den Faktor USA wegdenken. Also wie wäre das weitergegangen, wenn sich die USA 1947 zum Beispiel zurückgezogen hätten in irgendeiner Form oder schwächer engagiert hätten?
Wie viel wirkungsvoller ist ein Planspiel im Geschichtsunterricht, weil es eben ein Planspiel ist?
Also wirkungsvoller im Verhältnis zu klassischem Geschichtsunterricht? Ja, ich glaube, dass Schülerinnen und Schüler durchaus auch Freude an dieser Spielsituation haben. Das Spiel hat ja jetzt nicht nur diese fachliche Komponente, sondern da kann ich zum Beispiel auch meine Begeisterung am Reden, an der Rhetorik und sowas, kann ich da auch zur Geltung bringen. Das ist was ich immer wieder gemerkt habe, also wie Schülerinnen und Schüler weit über das von ihnen Erwartete hinaus versucht haben, zum Beispiel geschliffene Reden zu formulieren im Rahmen von simulierten Parlamentsdebatten, sich da richtig einzubringen und zu engagieren. Und das ist etwas, was fasziniert. Das Lernspiel oder das Planspiel hat zusätzlich auch noch die Stärke, dass es mir eben die Möglichkeit gibt, die Gesamtheit einer Lerngruppe einzubinden. Das heißt, ich kann jeder Schülerin, jedem Schüler eine Rolle geben und so dafür sorgen, dass wirklich alle mitmachen. Und das funktioniert nach meiner Erfahrung auch ganz gut. Es funktioniert nicht immer, aber es ist sehr viel leichter, in einer solchen Planspielsituation eine Lerngruppe vollständig zu beteiligen, als es oft im klassischen Geschichtsunterricht der Fall ist, wo man eben einfach auch mal abtauchen kann oder sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen kann. Das ist im Planspiel nicht so einfach. Da sitzt man dann plötzlich im Deutschen Bundestag oder 1848/49 in der Paulskirche, hat die Rolle eines Abgeordneten und dann kann man nicht einfach so abtauchen.
Wo ist denn der Mehrwert des Planspiels, was Sie entwickelt haben?
Ich glaube, der besondere Punkt, der bei diesem Planspiel in den Fokus rückt, ist das strategische oder das Einüben von strategischem Denken. Also dass es nicht darum geht, jetzt hier einfach nur sich zu überlegen, welche Alternativen hätte es gegeben, sondern dass dieses Denken in verschiedenen Möglichkeiten, dass das etwas ist, was man am historischen Beispiel erlernen kann, idealerweise, und was man dann übertragen kann auf andere Beispiele. Und das ist etwas, was, glaube ich, dieses Planspiel ganz besonders bewusst macht. Also ich glaube nicht, dass das Planspiel grundsätzlich alles anders macht oder auch, dass ein strategiesensibler Geschichtsunterricht, dass der alles völlig anders machen würde als ein bisheriger Geschichtsunterricht. Der würde nur diesen Aspekt des bewussten Einübens strategischer Denkweisen ganz besonders fokussieren und er würde den Transferaspekt besonders fokussieren. Also nicht jetzt, ich hole mir 1947 die Antworten, die ich heute brauche, um Europa sicher zu halten. Das würde so sicher nicht funktionieren. Aber ich übe am Beispiel 1946-47 etwas ein, eine Denkweise, vielleicht ein Denkstil auch, ein Denkmodus, der mir dabei hilft, aktuelle strategische Herausforderungen idealerweise besser zu meistern, souveräner zu meistern, mich nicht sofort in Angst zurückziehen zu müssen oder in Passivität zu verfallen, wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern zu wissen, ja, es hat in der Geschichte ganz oft sehr herausfordernde Situationen gegeben. Und es gab eben Fälle, nicht immer, es gibt auch Fälle, da hat das nicht funktioniert, es gab eben immer wieder Fälle, in denen Menschen sinnvoll, angemessen und nachhaltig auf diese Situation reagiert haben durch eigenes Nachdenken. Und das ist etwas, was, glaube ich, übertragen werden kann. Das hat auch so eine emotionale Komponente. Also zu wissen, wir sind dem, was passiert in der Welt, nicht einfach nur ausgeliefert. Wir können daran, oder anders formuliert, wir können aktiv daran arbeiten, und das ist eben ein Teil von strategischem Vorgehen, wir können aktiv daran arbeiten, dass wir den Verhältnissen und den Entwicklungen nicht ausgeliefert sind.
Das klingt sehr interessant, es klingt aber auch sehr anspruchsvoll. Sie waren ja selber 6 Jahre Lehrer. Ja. Kann das eine Klasse leisten, dem hinterherzukommen?
Also wenn der Anspruch ist, dass strategisches Denken etwas mit Teilhabe in der Demokratie zu tun hat, dann müssen wir, glaube ich, schon auch darauf achten, dass wir dieses Angebot für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und aller Leistungsvoraussetzungen in irgendeiner Form anbieten. Es kann nicht das Gleiche immer sein, aber ich glaube, wir könnten jetzt nicht sagen, naja, wir bieten das jetzt irgendwie für das Gymnasium an und die anderen Schulformen lassen wir außen vor. Das wäre, glaube ich, würde diesem demokratischen Anspruch nicht gerecht werden. Denn es sind alle Schülerinnen und Schüler später einmal wahlberechtigt und es müssen alle darauf vorbereitet werden. Wenn wir den Ansatz des strategiesensiblen Geschichtsunterrichts, wenn wir den wirklich demokratisch denken, dann müssen wir uns darum kümmern, dass der Ansatz auf ganz unterschiedlichen Anforderungsniveaus und bei ganz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen funktioniert.
Sie glauben, das ist möglich?
Ich glaube, dass es ein Anspruch sein muss.
Vielen Dank, Herr Professor Geis. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir hoffen, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, die dieses Interview gehört haben, sich inspiriert fühlen, das Planspiel mit ihren Klassen zu spielen.
Ich danke Ihnen.